Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, egal wo und wann ihr uns früher oder später hört. Hier ist ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr Anpfiff 15:30 mit der versprochenen Überraschung. Pünktlich zu Heiligabend gibt es von uns für euch unsere Weihnachtsfolge. Bedanken könnt ihr euch bei Fabi, der die Idee hatte. Guten Abend, Fabi. Wie kam es denn zu der Idee? Erzähl doch mal.
Ja, erstmal guten Abend. Hi, Tobi. Servus, Sören, in den hohen Norden, wenn man das so sagen darf. Bin mal gespannt in erster Linie, ob du auch gut vorbereitet bist. Das war ja so ein bisschen die Schwäche im Kalenderjahr 22. Tobi hat dagegen seine anfängliche Schwäche bei den Einsprechern behoben. Die sind wie immer überragend. Danke dafür. Und bevor ich jetzt den Bumerang zurückbekomme, die Idee entstand tatsächlich daraus, dass es mir immer so geht, ich höre für mein Leben gerne Podcast. Und speziell in den Wochen der Pause fiel es mir immer schwer, mir irgendwie die Zeit zu vertreiben beim Sport am Nachmittag, wenn man mal Luft zum Atmen hat. Und es gab einfach keine Podcasts, die man hören konnte. Und deswegen dachte ich, nutzen wir die Gelegenheit der Weltmeisterschaft vor allem natürlich heute im Hauptfokus, um unseren Hörern auch die Möglichkeit zu geben, die Langeweile an den Feiertagen sich mit unfassbarer Fußballkompetenz oder auch nicht mit uns dreien zu vertreiben.
Genau, die WM liegt ja jetzt ja für uns, wir nehmen heute einen Montag auf, nach dem Sonntag, nach dem Finale. Wir blicken ein bisschen zurück auf die letzten 2-3 Wochen. Des Weiteren hatte Sören dann noch mit eingeworfen, können wir ja dann die Bundesliga noch mit zum Thema mit reinnehmen. Da hat der ein oder andere Verein ja auch den ein oder anderen neuen Trainer präsentiert. Sportdirektoren sind gegangen. Beim DFB ist eine Menge los. Und ich denke, für euch ist es ganz sinnvoll. Ihr steht jetzt vielleicht gerade in der Schlange beim Metzger oder beim Bäcker und wartet und seid genervt. Oder ihr hört uns gerade und seid froh, dass die Familie gerade schon raus ist nach der Bescherung, dass ihr jetzt ein bisschen runterkommen könnt. Frischt nochmal die Erinnerung ein bisschen auf von den letzten Wochen. Und wir werden einfach durch die Folge ein bisschen querbeet gehen. Wir fangen am besten an, Sören, mit dem Spiel schlechthin der Weltmeisterschaft, mit dem Finale. Fangen wir mit dem besten.
Du musst dem Sören jetzt ja auch erstmal die Möglichkeit geben, Hallo zu sagen.
Ja, da wäre ich jetzt noch weiter, da komme ich jetzt noch weiter drauf. Ich bin ja froh, dass der Sören noch mit auf den Zug aufgesprungen ist und bei der Folge auch teilnehmen will und kann. Das hörte sich ja noch bei unserer letzten Folge noch ein bisschen anders an. Der wollte wie waren deine Worte, das eine oder andere Spiel schauen. Aber Fabi, wenn man so in unseren WhatsApp-Verlauf schaut, war Sören schon mit einer der aktivsten, ne?
Ja, absolut, definitiv. Nur für den Frauenfußball konnte ich ihn, glaube ich, nicht begeistern zur Champions League.
Das stimmt. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten auch nicht passieren, dass du mich dafür begeistern kannst. Aber es stimmt, erstmal hallo zusammen. Ich habe viele Spiele der Weltmeisterschaft gesehen. Ich habe das gemacht, was die Deutschen auszeichnet, nämlich die Doppelmoral an den Tag gelegt. Also die Politik beiseite gelegt und mich auf den Sport konzentriert. Ich glaube, uns tut, glaube ich, alle so ein bisschen gut, wenn man sich irgendwie so als Zehnjähriger fühlt, wo man sich nur auf diesen, auf die Weltmeisterschaft gefreut hat. Und ich glaube, wir haben gerade mit in der K.O.-Phase wirklich das ein oder andere gute Spiel gesehen und jetzt auch am Sonntag, ich glaube, das Finale. Das war Fußball pur, es hat richtig viel Spaß gemacht und dementsprechend können wir darüber auf jeden Fall ausführlich sprechen.
Also jetzt muss man sagen, nachdem man die einleitenden Worte von Sören so hört, hört sich sehr nach Jürgen Klinsmann an und ich kann euch gar nicht sagen, bei mir Gänsehaut, wenn ich weiß, dass Sören die nächsten 60 Minuten ungefähr in die Haut von Jürgen Klinsmann schlüpft. Unfassbar. Lass uns loslegen.
Es könnte auch ein Monolog werden. Sören hat ja der ein oder andere Spieler ist ihm ja ins Herz gewachsen. Ist ja eher so bekannt, sich für Spieler zu interessieren, die nicht so im Fokus stehen. Aber da haben sich ja, glaube ich, in deinem Herzen, Sören, die ein oder anderen Spieler von Nationen ins Herz gespielt, mit denen man so sonst nicht gerechnet hätte, ne?
Ja, absolut. Ich muss auf jeden Fall einen Spieler nennen, der mir richtig sympathisch war. Und das war Hassan aus Saudi-Arabien, Außenverteidiger. Spielt auch im Moment noch in Saudi-Arabien, aber der hat mich wirklich positiv begeistert. Also jetzt die Linie rauf und runter gerannt, auch so ein, ja, hat mich so ein bisschen erinnert an Jeremy Roussillon von Wolfsburg. Ähnlicher Spielertyp, würde ich schon fast sagen. Aber der hat richtig viel Spaß gemacht. Klar, das ist sicherlich nicht das internationale Niveau, aber ich meine, das wollen wir auch sehen. Spieler, die sich für ihr Land zerreißen, die alles raushauen. Ich meine, das ist für solche Nationen das größte Highlight überhaupt. Und dann, ja, für Saudi-Arabien drei Spiele waren es. Einfach genießen. Und wenn die Spieler dann wirklich alles auf den Platz lassen, das, was wir uns ja auch, ja, wirklich auch von unserer deutschen Mannschaft gewünscht hätten, dann macht das einfach Spaß, gerade auch. Ich meine, wir alle sind Amateurfußballer. Wir würden oder hätten unglaublich viel gegeben, um mal bei so einem Turnier dabei zu sein. Ja, es ist wirklich schön, auch solche Spieler zu sehen, und das macht natürlich dann auch die Weltmeisterschaft aus.
Nicht abgesprochen, aber ein nahtloser, perfekter Übergang, Sören. Du hast es gerade angesprochen. Die Mannschaft mit der größten Leidenschaft, mit dem größten Einsatz. Ja, ab dem zweiten Spiel, haben sie gesagt, sind es letztendlich nur noch Finals für uns. Und ja, Fabi, Sören, die Argentinier haben es eigentlich vorgelebt, wie man so ein Turnier, ja, vom Spiel 1 an, beziehungsweise bei den Argentinern von Spiel 2 an, nach dem verlorenen Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien, bei so einem Turnier angehen muss. Mit viel Leidenschaft, Hingabe und dem Glauben an den Erfolg.
Das geht mir ja zu schnell, ich bin immer noch auf der Suche nach Hasan. Sören, hau mal den richtigen Namen raus, ich finde den nicht. Hasan.
Also Hasan ist eigentlich der Name zumindest, der auf dem Trikot stand.
Ich wollte gerade sagen, der Sören erfindet jetzt mittlerweile irgendwelche Spieler aus irgendwelchen Teilen der Welt. Ich finde keinen Hasan, vielleicht können wir das zum Ende der Folge nochmal auflösen.
Mit Sicherheit. Aber komm, dann lass uns mal loslegen. Ja, Fabi, du hattest am Sonntag... ich glaube, nach 30 Minuten war es, wolltest du den Fernseher schon ausmachen. Da führten die Argentinier bereits mit 2-0. Die Argentinier von der ersten Minute an, ja, mit mutigem Offensivfußball und ja, ordentlicher Körperlichkeit, wie sie schon das ganze Turnier gezeigt hatten. Und die Franzosen, klar, haben sie den Argentiniern den Ball überlassen und viel defensiv gestanden, aber ins Spiel offensiv sind die Franzosen überhaupt nicht gekommen.
Nein, also ich glaube, es ist mittlerweile auch für alle unsere Hörer kein Geheimnis. Ich glaube, es war das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass ein Finalist in einer Halbzeit keinen Torschuss abgegeben hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist tatsächlich die gewesen, also zumindest die ersten, ja, 70, 75 Minuten, ist Frankreich wirklich so schlecht an diesem Tag oder gestern in diesem Spiel? Oder waren die Argentinier so stark? Und letztendlich ist man immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und ich glaube aber, umgedreht muss man auch fairerweise sagen, dass die Argentinier die ersten 70, 75 Minuten wirklich ein nahezu perfektes Finale hingelegt hatten in jeglicher Hinsicht. Gegenpressing, die Art und Weise, wie sie die Zweikämpfe geführt haben, schnelle Ballverluste provoziert von den Franzosen, die Schlüsselspieler aus dem Spiel genommen und gleichzeitig auch noch wunderschönen Fußball nach vorne gespielt haben und absolut verdient 2-0 in Führung gehen.
Führung nach 22 Minuten durch Messi nach dem Elfmeter. Zuvor wurde Di Maria, der, glaube ich, zuvor erst nur im Auftaktspiel gespielt hatte, von Beginn an hat er gespielt. Und wurde da von Dembélé gefoult. Dembélé hat man, glaube ich, bei der Szene gemerkt, jetzt nicht der klassische Verteidiger, ziemlich unglücklich und dumm läuft er ihm da hinten in die Hacken. Messi verwandelt da relativ souverän, wie alle seine Elfmeter. Und ja, das 2-0 liegt dann Angel Di Maria nach einem schönen Konter der Argentinier, Ballverlust der Franzosen von Upamecano war es, glaube ich. Ja, traumhaft um 2-0. Die Maria kam da schon die Tränen beim Torjubel. Und da waren wir uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast alle einig. So wie die Franzosen bis dato aufgetreten waren, das spielen die Argentinier souverän nach Hause, wie ja zuvor schon im Halbfinale war es ja, wo die Argentinier ja die Kroaten geschlagen hatten mit 3-0. Da war es ja nach der Führung quasi auch schon durch das Spiel. Defensiv haben die Argentinier dann sehr, sehr stark gestanden, ließen kaum noch was zu gegen die Kroaten. Und ja, gegen die Franzosen war es eigentlich bis 12 Minuten vor Schluss eigentlich, sah auch alles nach einem ungefährdeten Sieg der Argentinier aus. Aber dann, Sören?
Ja, dann hat Argentinien das gemacht, was sie schon während der WM schon gemacht haben gegen die Niederlande. 2-0 Führung hergegeben. Ja, und da sieht man einfach, wie schnell so ein Spiel kippen kann auf diesem Niveau. 2-0 Führung bedeutet gar nichts. Und ja, dann durch den Elfmeter von Kylian Mbappé Anschluss und dann ja kurz danach nochmal Mbappé. Ich glaube, das unterstreicht einfach, dass das ein unglaublich guter Fußballer ist, ein absoluter Führungsspieler schon in dem Alter für die Nationalmannschaft. Und ja, dann hatten wir plötzlich ein Fußballspiel und das hat sich ja dann nochmal komplett durchgezogen, die Verlängerung und auch ja, bis zum Elfmeterschießen.
Ja, die Argentiner sind da ja in der zweiten Halbzeit noch in Führung gegangen. Eben mal wieder Messi, der Gold richtig stand und ein Abpraller von Lloris da über die Linie drückt. Ja, und wo wir dann schon gedacht hatten, das sollte es eigentlich sein für die Argentinier, war es dann wieder Mbappé. Ich glaube, war 119., glaube ich, 118. Ja, Handspiel von Otamendi und den fälligen Elfmeter verwandelt dann Mbappé mit seinen 23 Jahren dann auch, ja, wie ein Abgezockter, ganz eiskalt zum 3:3 und dann kam es zum Elfmeterschießen, wo am Ende ja die Argentinier das bessere Ende auf ihrer Seite hatten. Zu den Elfmetern vielleicht, Fabi, waren einige der Franzosen doch schon ziemlich schlecht geschossen auch.
Bin ich eigentlich der Einzige in unserer Runde, der sagt, bis auf den letzten Elfmeter der Argentinier?
Von Montiel, oder was meinst du jetzt?
Genau, bis auf den letzten Elfmeter von Montiel fand ich eigentlich auch alle Elfmeter der Argentinier nicht wirklich überzeugend oder stark geschossen. Bei Messis Elfmeter hat, glaube ich, das ganze Stadion einmal die Luft angehalten. Sah auch vor dem Fernseher richtig.
Zeitlupe, ja.
Wie gesagt, und die Argentinier haben natürlich die Dinger reingemacht und es ist natürlich dann im Elfmeterschießen natürlich auch immer so. Ich glaube, man kann keinem Spieler einen Vorwurf machen. Speziell nicht, wenn in einem WM-Finale dem einen oder anderen vielleicht die Nerven versagen. Ich glaube, der Druck, der da auf einem lastet, der ist immens. Und am Ende des Tages, und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Elfmeterschießen, da gehört immer auch eine Portion Glück mit dazu. Und am Ende des Tages hat es der verdiente Sieger auf seiner Seite gehabt.
Und Sören, ich glaube, Psychospielchen, gerade jetzt beim Elfmeterschießen, haben sich da ja gerade von argentinischer Seite auch bezahlt gemacht.
Absolut, Emiliano Martinez. Ich glaube, das ist die Taktik, die ich früher auch mal angewendet habe beim Elfmeterschießen. Immer in dieselbe Ecke springen, irgendwann hältst du einen. Ja, und er hat es nicht nur eingehalten. Ja,
Ui,
natürlich,
ui, ui.
das ist natürlich wichtig, wenn du einen Torwart hast, der Elfmeter hält. Ich meine aber auch, Fabi hat recht, Hugo Lloris, gerade wenn ich an den ersten, aber auch an den zweiten, ich glaube, es war von Paulo Dybala. Da war Loris, glaube ich, auch schon irgendwie dran oder hatte die richtige Ecke. Also es sind ja wenige Zentimeter, die da entscheiden. Und Martinez hat dann eben auch den richtigen Riecher, das Glück dann auch. Und so wirst du eben Weltmeister.
Ich möchte noch zwei Sachen hier hinzufügen rund um das Thema Elfmeter. Die erste Sache, der erste Elfmeter im Spiel in den 90 Minuten von Messi. Ich glaube, es ist ihm gar nicht hoch genug anzurechnen, was in diesem Moment auch für eine Last auf seinen Schultern wohl getragen hat. Ich glaube, in so einem Moment mit seiner ganzen Karriere, mit allen argentinischen Hoffnungen, die auf ihm liegen, da am Punkt zu stehen in einem WM-Finale und den Weg zu ebnen, möglichst als Sieger vom Platz zu gehen, ich glaube, das verdient allerhöchsten Respekt, dass er den dann auch so eiskalt verwandelt. Und die zweite Sache, die auch, fand ich, irgendwo ein Stück weit untergeht, Kylian Mbappé, ich glaube, du musst erstmal in einem WM-Finale oder auch überhaupt drei Elfmeter in einem Spiel verwandeln. Und ich finde das schon, ihr habt das vorher schon mal angedeutet, bei dem 3:3, aber auch hier in der Art und Weise, wie die Elfmeter verwandelt worden sind, ist einfach absolute Weltklasse. Und ich glaube, es geht ein bisschen unter, dass der gute Mann mit seinen 23 Jahren dreimal die Verantwortung vom Punkt übernommen hat. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Elfmeter geschossen hat, dreimal gegen den gleichen Torhüter und dreimal so souverän zu verwandeln, verdient schon Respekt.
Ja, am Ende ist da letztendlich, glaube ich, immer der Torwart hat da immer die besseren Karten, ne? Als Schütze hast du immer den Druck, aber als Torwart, ja, ist immer so eine 50-50-Sache. Ja, Messi hatte ja, glaube ich, den ersten Elfmeter war es noch im Spiel gegen Saudi-Arabien ja verschossen, aber danach, alles was danach kam, gegen die Niederlande war ja auch Elfmeterschießen angesagt, alle eiskalt verwandelt und zu dem Elfmeter von Messi, das 1-0, war zwar nur eine leichte Berührung da von Dembélé an Di Maria, aber ich glaube, hat gereicht, oder? Dass man da auf Elfmeter entscheidet, oder seid ihr da anderer Meinung?
Elfer.
Ganz klar,
Ja,
oder? Ja, Handspiel
klar.
war, glaube ich, dann in der Nachspielzeit da auch klare Entscheidung. Ja, und am Ende, ja, ist das dann die Geschichte von Lionel Messi. Wird wahrscheinlich jetzt seine Nationalmannschaftskarriere, wie man so hört, eventuell dann doch beenden. Aber er krönt sich jetzt, glaube ich, und ist jetzt mit den ganz Großen endgültig auf einer Riege zu nennen, oder? Sei es Pelé, Maradona, ist, glaube ich, sein Lebenswerk, hat er sich jetzt, hat er, ist vollkommen jetzt.
Also ich glaube, dass er, klar, Diego Maradona in Argentinien wird verehrt wie ein Gott, aber ich glaube, Messi steht mindestens auf der gleichen Stufe wie Maradona. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin kein Messi-Fan als wie viele andere. Ich finde es wunderbar, ihm beim Fußballspielen zuzugucken, aber für mich war gestern einfach auch so ein persönlicher Moment, wo man sie ihm einfach dann auch von Herzen gönnt, dass er seine Karriere auch in dem Sinne abschließend mit dem Weltmeistertitel auch krönen kann. Und von daher waren gestern, um ehrlich zu sein, auch meine Sympathien dann bei den Argentiniern.
Okay, Sören, bei dir auch, oder?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, die Argentinier haben das verdient. Auch wenn man sieht, ja, die Fans, was in Argentinien selbst los war, also das ist einfach Wahnsinn. Alle haben es ihm gegönnt. Ich muss auch sagen, dass ich auch ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Messi habe, aber ja, ich glaube, er hat sich das wirklich auch erarbeitet in diesem Turnier. Er ist vorweggegangen, hat sich der Verantwortung gestellt, wenn man ja an die entscheidenden Elfmeter denkt. Von daher absolut verdient.
Ja, muss man sich auch einfach mal vorstellen. Da werden dann mal eben 30 Sondermaschinen in Buenos Aires gechartert. Alle Argentinier werden dann nach Katar geflogen. Irgendwie war die Rede von knapp 200.000 Argentiniern, irgendwie 40.000 im Stadion. Also, das ist schon schwer vorstellbar, dass sowas irgendeine Nation aus Europa oder so auf die Beine stellt oder so, ne? Also.
Es macht Eintracht Frankfurt. Brauchst nicht mal ein ganzes Land. Die Frankfurter machen es auch so.
Ja, okay, das sind vielleicht die Ausnahmen, ja. Vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande für jemanden, für den es sich ja, leider nicht gelohnt hat. Hat zwar ein super Spiel gesehen, aber ja, geht dann als Verlierer, fliegt wieder als Verlierer nach Hause. Unser Freund Thierry schickte mir am Sonntagmorgen ein Foto vom Flughafen. Der hat sich dann doch nochmal aufgemacht, hat nochmal eine Karte gekriegt über seine Connection in Frankreich, Fabi, wo wir auch noch auf Karten fürs Bayern-Spiel hoffen. 600 € das Ticket.
Boah.
Flug auch nochmal 1700. Aber
boah.
wie er sagte, once in a lifetime. War ja schon zur Gruppenphase bei 5 Spielen da. Also der hat auf jeden Fall einiges mitgenommen.
Once in a lifetime zum zweiten, weil er war ja in Moskau auch, oder?
Richtig, genau. Da war er auch.
Also twice in a lifetime.
Yes. Aber so im Großen und Ganzen, wo wir gerade die Fans angesprochen haben, war schon ziemlich überraschend, was gerade aus Südamerika, sprich die Argentinier, Mexiko, aber auch vom afrikanischen Kontinent an Fans da in Katar war, oder? Oder ich finde das von europäischer Seite eigentlich relativ überschaubar.
Ja, ich glaube, wir leben auch gerade hier in Europa in einer Zeit, wo man, ja, wo viele sich traurigerweise schämen, wenn sie für ihr Land sind. Und wenn man diese Nationen Argentinien, Brasilien, ja, du hast die afrikanischen Mannschaften, das ist für die einfach ein absolutes Highlight. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir hier sicherlich, also persönlich nehme ich mich da auch nicht aus, wenn die Nationalmannschaft ja, während der normalen Bundesliga-Saison spielt, verfolge ich sie auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir wieder dahin kommen sollen, dass wir hinter dieser Nationalmannschaft stehen, weil sie vertreten unser Land. Es ist sicherlich auch in gewisser Weise traurig, dass, ja, man muss ja wirklich sagen, nach 2014, als wir dann Weltmeister geworden sind, da ging es bergab. Und ja, da hat man sich ja teilweise, haben sich auch einige zurückgenommen, um nicht zu viel zu feiern. Aber ich glaube, das ist im Moment so hier, zumindest hier in Europa, der Zeitgeist, dass man nicht zu viel Nationalstolz zeigen will, was traurig ist. weil das ist einfach hier unsere ja, Sportart Nummer eins. Ich meine, klar, weil wir Fußballer sind, lieben wir diesen Sport, aber wir sollten schon eher wieder dahin kommen, dass wir diese Begeisterung teilen. Klar war viel drumherum, was überhaupt nicht gut lief, aber ja, man muss einfach dann auch stolz sein auf sein Land, wenn es an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Und da können wir uns eine sehr, sehr große Scheibe einfach auch von diesen Nationen abschauen. Aber die Frage ist, ob es besser wird. Ich glaube eher nicht.
Ich will das Thema oder die Themen da, was rund um Katar auch gar nicht so großartig jetzt nochmal ja, raushauen oder hervorheben. Aber Fabi, die anderen Nationen scheint das Ganze drumherum so in Katar, wenn man so auch schaut, relativ unbeeindruckt gelassen zu haben, ne? Gerade Südamerika, Afrika, also da wurde, was man so gelesen und gehört hat, ja, nicht viel Zirkus drum gemacht, so wie hier von den europäischen Mannschaften, ne? Da lag die
Naja,
Konzentration. Ja.
bauen wir jetzt die Brücke auch zur Nationalmannschaft oder ist das noch zu früh?
Wir können gerne, wir haben ja heute gesagt, wir machen Freiflug heute, wir können dann auch direkt den Step wieder rüber zur Nationalmannschaft machen.
Also ich glaube, meine persönliche Meinung und da schließe ich mich selbst mit ein. Ich war sehr zwiegespalten wegen dieser WM, sei es alles, was da politisch rund um die Weltmeisterschaft passiert ist. Du willst die Kinder nicht beim Namen nennen, dann belasse ich es auch dabei, aber grundsätzlich denke ich, dass jeder weiß, was ich damit meine. Und ich glaube im Wesentlichen, nicht bezogen jetzt auf die Fanbase oder auf die Fans, die von Europa oder speziell aus Deutschland auch Richtung Katar gereist sind, glaube ich, dass wir den großen Fehler gemacht haben, als Nationalmannschaft oder auch als DFB, die Fußball-Weltmeisterschaft nicht als Fußball wahrzunehmen, sondern wir waren viel zu viel damit beschäftigt, um politische Dinge zu kommunizieren. Ich glaube, irgendwann ging das dann auch teilweise auf die Mannschaft über, die mehr damit beschäftigt waren, irgendwelche Statements abzugeben rund um One Love oder irgendwelche andere Sachen. Und ich glaube, irgendwo im Hinterkopf hat es dann natürlich auch dazu geführt, dass man sich selbst irgendwo im Bein stellt, indem man sich einfach nicht mehr auf Fußball konzentrieren konnte. Und das ist das, was die anderen Länder, vor allem die Südamerikaner, Argentinier, einfach hinbekommen haben, das mal einfach für die Zeit auszublenden und sich eben aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das war, glaube ich, im Endeffekt der große Unterschied.
Das ist ja, an einem Sonntag beim Doppelpass war es, glaube ich, weiß nicht, wer es angesprochen hat. Das ist ja dieses besagte Mindset, ne? Dieses Fixieren, auf den Punkt da zu sein, diese geistige Frische, alles andere ringsherum auszublenden und wirklich diese 90, 120 Minuten sich da voll und ganz, ja, für sein Land, für sein Team zu zerreißen und alles auf den Platz zu lassen und alles andere ist, da kann man sich dann nachher wieder drum kümmern und drüber reden, ne?
Aber ich
Und
meine, es ist ja auch ein Beispiel, wenn du vor dem ersten Gruppenspiel, wenn die Mannschaft sich am Vorabend versammeln muss, um sich zu überlegen, welche Geste man letztendlich in die Öffentlichkeit trägt, um zu signalisieren, dass man ja hinter gewissen politischen Werten steht, finde ich einfach dann in dem Moment auch nicht richtig, weil am Ende des Tages, und versteht mich nicht falsch, vieles, was rund um Katar oder in Katar passiert, ist nicht gut, ist nicht richtig. Aber wir waren hier, um eine Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen. Und ich glaube, das ist das, was die deutsche Fußballnationalmannschaft und der DFB ein Stück weit ja, vergessen hat.
ja, jetzt haben wir schon einmal den Step zur Nationalmannschaft gemacht. So, dann wollen wir noch einmal kurz auf die. Fassen wir mal die drei Gruppenspiele zusammen, die wir hatten.
Die drei Gruppenspiele. Boah. Ja, angefangen mit Japan, ich glaube, wo wir in der ersten Halbzeit, ja, muss wirklich sagen, dominiert haben, das Tor nicht gemacht haben, dann verlierst du dieses Spiel aus unerklärlichen Gründen. Dann ja, bist du unter Druck gegen Spanien, bist in der ersten Halbzeit, ja, würde ich schon sagen, deutlich unterlegen. Dann kriegst du den Gegentreffer und von da an, nach dem 0-1, hat die Mannschaft eigentlich auch auf ein Tor gespielt. Dann fand ich schon, haben wir die Spanier in die Schranken verwiesen und ja, gut, das letzte Spiel war vogelwild. Da waren wir klar besser. Und das unterstreicht, glaube ich, auch zumindest das für mich oder aus meiner Sicht, dass man in drei Spielen eigentlich schon Unterm Strich würde ich schon sagen, ein Stück weit auch die bessere Mannschaft war, aber unsere Baustellen wurden halt gnadenlos offengelegt. Wir haben davon gelebt, dass uns Jamal Musiala mitzieht. Ein ganz junger Spieler, ein Riesentalent, von dem man es nicht unbedingt erwarten muss, dass er Verantwortung übernimmt. Aber wir haben uns eben dann auch mit den schlechten Abwehrleistungen um den Lohn gebracht. Und das ist ja ärgerlich. Aber es zeigt dann eben auch die Probleme, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Wir haben keinen Innenverteidiger auf Top-Niveau. Und wenn du solche Spieler nicht hast, musst du es als Mannschaft lösen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen, wenn ich an die Argentinier. Wir können uns an Argentinien orientieren. Da ist jetzt kein Spieler, wo man Innenverteidiger, wo man sagt, das ist der weltbeste Innenverteidiger, sondern sie haben es als Mannschaft gelöst. Da wollte jeder. Das ist uns nicht gelungen. Ja, dementsprechend scheidest du aus, weil du es eine Baustelle war, du hast die Tore nicht gemacht. Und die zweite ist halt, du hast defensiv dir viel zu viele Fehler geleistet. Und das sind die Probleme, die uns in den nächsten Jahren definitiv begleiten werden, was die Innenverteidigerposition angeht. Gerade wenn man auch blickt in die U-Mannschaften, da ist kein Spieler dabei, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Innenverteidiger, auf den wir uns konstant verlassen können. Also ja, die deutsche Nationalmannschaft steht vor Riesenproblemen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie Hansi Flick das löst, weil es ja auch wohl innerhalb der Mannschaft sehr, sehr große Gräben zwischen den beiden Blöcken, großen Blöcken gibt, Dortmund und Bayern. Und das, ja, es wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein, wie wir da irgendwie ja, den Turnover schaffen.
Fabi, müssen wir als deutsche Nationalmannschaft wieder mehr, ich sage jetzt mal, zu den Grundtugenden zurückkommen, die uns früher gerade, denke ich mal so, ich kann mich noch rar daran erinnern, früher war es so, dass nach einer Führung der Deutschen sich jede Mannschaft schwer getan hat. Da tat es richtig weh, wenn dann die gegnerischen Mannschaften versucht haben, wieder anzugreifen. Da wurden Zweikämpfe aufgenommen, da ging es richtig zur Sache. Da war sich auch keiner zu schade, mal in den Zweikampf zu gehen. Da ist man gerne in den Zweikampf gegangen. Ich meine, offensiv, die deutsche Mannschaft war nach der Vorrunde die Mannschaft, die sich die meisten Torschancen herausgespielt hatte und die meisten Abschlüsse hatte. Aber Sören hat es ja gerade auch angesprochen, unterm Strich, das Hauptproblem war die Defensive, gerade bei uns, ne? Und dass die Qualität der Mannschaften, ich meine, laufen und verteidigen. Viele Mannschaften sind mit taktischer Disziplin und einer defensiven Grundausrichtung an den Start gegangen. Und da haben sich viele Mannschaften auch schwer getan und die Zähne dran ausgebissen. Außer halt, meistens bei unserer Nationalmannschaft, ne? Wo es ja teilweise vogelwild aussah. Muss man da eher wieder ansetzen?
Nein, ich glaube einfach, ich meine mal, um zusammenzufassen, was der Sören gesagt hat, ich glaube, in Summe war es gar nicht, zumindest teilweise von den Leistungen, so schlecht, wie es dann am Ende unterm Strich auch dargestellt worden ist in den Medien. Allerdings gibt es dann doch ein paar Sachen, die mir schon auch extreme Sorgen bereiten. Unter anderem, wenn man ein Gruppenspiel gegen Costa Rica hat und das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft ist, wer rechts hinten spielen darf. Das sind natürlich auch so Punkte, wo man dann irgendwo auch drüber nachdenkt, für welches System ist die Nationalmannschaft bei der WM bekannt geworden. Ich fand, das war durchaus berechtigt, ein bisschen Kritik auch an Hansi Flick zu richten, weil ich glaube, du musst aus der Mannschaft ein bisschen mehr rausholen, als es er getan hat. Er war wenig konstant, vor allem in der Defensive. Ich glaube, inklusive dem Vorbereitungsspiel gegen den Oman waren es 4 verschiedene, wie sagt man, Formationen, zumindest in der Viererkette. Und meines Erachtens geht da das Problem los. Trotz alledem glaube ich, dass in der Mannschaft schon auch ein gewisses Potenzial und auch Qualität steckt, die letztendlich leider eben auch bei der Weltmeisterschaft, vor allem gegen Japan und dann auch gegen Costa Rica, unter Wert geschlagen worden ist, oder?
Ja, wenn das ein oder andere Tor gefallen wäre, jetzt wahrscheinlich die ein oder anderen Punkte mehr gehabt, du wärst vielleicht Viertelfinale reingekommen und das hätte dann vielleicht auch wieder über die ein oder anderen großen Baustellen, die hätte das wieder so ein bisschen verschleiert. Ne? Vielleicht tat das jetzt gerade mal richtig gut, die ganzen Probleme richtig aufzudecken, gerade defensiv. Du hast gerade angesprochen, die Grundformation mit den vier verschiedenen Rechtsverteidigern, dass da noch ausprobiert wird während des Turniers. Dann wird ein Schlotterbeck als linker Innenverteidiger gesetzt, obwohl du Christian Günther, der eine Top-Saison bis jetzt gespielt hat, wird komplett draußen gelassen. Da hätte sie Stabilität in der Defensive gehabt, auf jeden Fall. War schon ziemlich merkwürdig, die ein oder andere taktische Ausrichtung, die Hansi Flick da gewählt hat.
Ja, aber auch im Zentrum hier die Wechselspielchen mit Gündogan, Goretzka, auch sehr, sehr unglücklich meines Erachtens. Und für mich trägt die Hauptschuld letztendlich bei dieser WM eindeutig Hansi Flick. Und würde mich einfach mal interessieren, was ihr beiden davon haltet, weil ich glaube, das ist nun mal die Aufgabe eines Trainers, eine gewisse Routine auch reinzubringen, gewissen Spielern auch oder dem Hauptgerüst auch ein bisschen Vertrauen zu schenken, und dann darfst du eben auch nicht in jedem Spiel einfach deine Formation auf 3, 4, 5 Positionen ändern.
Ich glaube, was ich als Problem sehe oder als unglücklich ist, wenn ein Vereinstrainer, der jahrelang, wie Hansi Flick, bei Bayern war, und dann hast du deinen großen Stamm an Bayern-Spielern, du hast die Verbundenheit, hast Erfolge gefeiert, du willst halt dem einen oder anderen da nicht vor den Kopf stoßen und sagen, pass auf, hey, es reicht nicht, oder ich würde lieber jemand anderen spielen lassen. Wir hatten die Diskussion mit Gündogan und Goretzka. Da wird mit Sicherheit Gündogan jetzt auf jeden Fall auch seine Schlüsse draus ziehen. Und ich glaube nicht, dass er in der Nationalmannschaft weitergemacht. Rücktritt hat er zwar noch nicht bekannt gegeben, aber ich glaube nicht, dass er sich dafür, dass er die Europameisterschaft hier in Deutschland noch mitnehmen wird.
Füllkrug-Müller,
genauso. Deswegen, also du hast da als Trainer so deine ein oder anderen Vorlieben vielleicht als Spieler, wo dann mal über deinen eigenen Schatten springen müsstest und dann, ja. Siehe Frankreich zum Beispiel oder auch die Portugiesen, beste Beispiel, ne? Da wird ein Cristiano Ronaldo, ich glaube, das erste Spiel hat er noch von Anfang an gemacht, meine ich, und danach immer nur von der Bank gekommen, ne? Und letztendlich hat die Mannschaft das angenommen und der Erfolg bis dato, bis zum Viertelfinale, hat ja auch dem Trainer da recht gegeben, ne? Also vielleicht muss man da...
Also stimmst du mir ja überein, dass letztendlich auch irgendwo ein Stück weit das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde.
Leistungsprinzip wurde ausgehebelt, definitiv. Also wir sind, glaube ich, längst nicht mehr bei dem Punkt, wie es eigentlich sein sollte, das Alter ist uninteressant und nur noch auf junge Leute zu setzen. Also letztendlich, Sören, da stimmst du mir bestimmt auch zu, die Besten sollten grundsätzlich immer in der Nationalmannschaft vertreten und in die Nationalmannschaft berufen werden. Und das ist bei dem Turnier definitiv nicht der Fall gewesen, ne?
Ja, absolut. Also die beste Form haben zu diesem Zeitpunkt, müssen spielen. Aber ich würde einen weiteren Punkt mit reinnehmen, dass man vielleicht auch langsam anfangen sollte, diese Nations League dann auch ein bisschen ernster zu nehmen. Und diese Spiele, die natürlich während der Saison, das ist ja unnütz, aber man muss diese Nations League dann vielleicht wirklich ernst nehmen und das dafür nutzen, dass sich eine Mannschaft einspielt und dass du eben keine Experimente machst, dass du da mal mit Dreierkette spielst, dann spielst du wieder mal mit Viererkette, aber die Innenverteidiger werden anders besetzt. Vielleicht musst du diese Spiele dann einfach auch mal nutzen, um da deinen Stamm auch einfach sich einspielen zu lassen. Und das war auch das Hauptproblem vor der WM, wenn man das Spiel gegen den Oman nimmt, dass man da, da standen Spieler in der Startaufstellung, die während der WM nicht gespielt haben. Und ich glaube, dass das auch ein Hauptproblem ist, und das muss man Hansi Flick definitiv ankreiden, dass er keine Stammformation gefunden hat und auch diese Entscheidung, David Raum vor Christian Günther zu setzen, erklärt sich nicht, dass du es dann wirklich ohne den Stürmer machst mit Niklas Füllkrug. Also das sind alles so Entscheidungen, und da gebe ich euch beiden auch recht, dass da sicherlich Hansi Flick auch mit der Hauptschuldige ist.
Und unterm Strich muss man, glaube ich, also zumindest war das für mich der Eindruck, oder es kam zumindest auch häufig so rüber, gerade in der Nationalmannschaft, wenn man das im Vergleich zu gerade den südamerikanischen Teams sieht, mir fehlt das bei den meisten Spielern in der Nationalmannschaft. Fabi, du kannst vielleicht jetzt maximal so 3, 4 Spieler aufzählen, die da vielleicht mit reinfallen, die Gier haben, aber der Rest, da fehlt mir einfach die Gier, der Wille, die Leidenschaft eigentlich. Wenn du die Argentinier zum Beispiel jetzt nicht nur beim Finale gesehen hast, auch schon in den Spielen in der Vorrunde, ne? Die hatten das Messer im Mund und wären für ihr Land gestorben, ne? Das fehlt mir da so ein bisschen. oder fehlt mir eigentlich ziemlich deutlich bei der Nationalmannschaft. Du hast da einen Kimmich, der sich da ja zumindest verbal da auf dem Platz mal ja zur Wehr setzt, aber so viele andere von der Körpersprache her hast du da nicht, meiner Meinung nach. Oder fallen dir da jetzt mehr ein?
Ja, ich wünschte, wir würden mehr einfallen, aber ich glaube halt einfach, dass es ja teilweise auch das war, was die Spieler nach dem Ausscheiden auch von sich gegeben haben. Antonio Rüdiger war einer davon, der dann eben auch davon sprach, dass wir vielleicht zu lieb sind. Und im Grunde genommen, ja, lässt sich alles zusammenfassen, glaube ich auch, in dem Sinne, dass halt vieles, vieles angefangen beim System, bei der Konstanz, bei der Formation, bei dem Gerüst der Mannschaft halt einfach nicht zusammengepasst hat. Und das ist die Verantwortung von Hansi Flick.
Ja, ich glaube auch, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, einfach das System, aus dem die Profis kommen. Ich glaube schon, dass du ab einem gewissen Punkt auch satt bist. Ich meine, die Vielzahl der Spieler, ja, die werden in den Leistungszentren geformt, dann sind sie in den U-Mannschaften. Da ist kein Spieler, der jetzt, so wie es ja bei vielen Argentiniern, Brasilianern ist, aus ärmsten Verhältnissen, spielt sich durch Amateurclubs bis irgendwann zur Nationalmannschaft. Dann ist ja klar, dass du da auch sicherlich mit einer ganz anderen Einstellung reingehst. Und jetzt in Frankfurt ein Riesenkomplex gebaut für die Talentausbildung. Aber die Spieler sind irgendwann satt, weil sie eben ihre eigene Spielweise nicht durchbringen können. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, viele junge Spieler werden einfach schon aus den kleinen Clubs rausgeholt, geht zu den größeren, das fängt ja in den kleinsten Städten schon an, geht lieber in die größeren Vereine, da hast du die bessere Ausbildung, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, Spieler nicht auszubilden, um den größeren Erfolg zu haben.
Wobei dann du aber übersetzt letztendlich auch forderst, dass man mehr den Individualismus eines Einzelnen auch fördern müsste. Vor allem in
Ich
den
würde, ich würde,
entsprechenden.
ja, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man bei den großen Clubs, die alles, was unter U19 ist, komplett abschafft und die ja vermeintliche Ausbildung bei den ja, lokalen Teams
Nee,
lässt und
das
gar nicht
ist
so.
Schwachsinn. Sorry, aber da gehe ich überhaupt nicht mit, weil ich glaube, wenn du auf einem bestimmten Niveau auch in der Jugend Fußball spielst, du hast ein anderes Training, du wirst anders gefordert, gefördert. Du hast letztendlich auch wirkliche Fachmänner, Fußballlehrer an der Seitenlinie stehen, die auch ihre Berechtigung haben. Ich war so weit bei dir mit dabei, Sören, wenn es darum geht, letztendlich junge Spieler, wirklich auch beispielsweise Straßenkicker, die von Anfang an in diesen U-Mannschaften oder Jugendmannschaften in ein bestimmtes System gepresst werden. Die lernen eine Art und Weise Fußball zu spielen und verlieren da ein Stück weit auch eben den Individualismus. Da bin ich komplett bei dir. Aber dann zu sagen, die sollen lieber in den kleineren Vereinen bleiben, stimme ich überhaupt nicht mit ein, weil ich selber am eigenen Leibe miterleben durfte, was es ausmacht, von einem kleinen Verein zu einem großen Verein zu kommen.
Aber jetzt noch was anderes vielleicht. Aber es ist ja nicht nur so, dass du fußballerisch dann, was sich ja vielleicht dann auch weiterbringt, in ein gewisses System gepresst wirst. Dir wird ja letztendlich auch, wenn du weiterkommst und höher kommst, gerade in den DFB-Akademien, dir wird ja auch komplett der Mund verboten. Du darfst ja nichts mehr rausnehmen, wenn du da wirklich ein Anführer bist, der mal den Mund aufmacht, der auch mal dazwischen haut. Nimm dir so Spieler wie bei Kroatien einen Brozovic, dann nimm dir einen, wen haben wir noch jetzt hier, früher bei den Nationalmannschaften, Frings. Das waren alles in dem Sinne vielleicht jetzt nicht die super begabtesten Fußballer, aber das waren noch Kerle auf dem Platz, die haben was verkörpert, da hat sich eine Mannschaft dran, ne? Wenn es mal nicht lief, dann haben die immer dazwischen gehauen. Aber die Spieler
Ja.
sind ja seit Jahren, das sagen wir ja schon seit Jahren, die fallen ja komplett durchs Raster. Die wären ja gar nicht gewollt.
Aber das ist ja das Problem, wenn du eben schon mit 16, 17 in diesem System drin bist, dieser Top-Teams, dann passt du dich ja so an, weil du immer weiter willst, weil du irgendwann in die erste Mannschaft bist. Und dadurch ja, formst du ja diese Spieler, dass sie eben nicht den Mund aufmachen, dass es keine in Anführungsstrichen Führungsspieler werden. Und ich weiß nicht, ob ein Thorsten Frings in dieser Zeit schon mit U17 bei Werder Bremen war, eher nicht. Ja, und ja, also ich glaube schon, dass man da,
Ja, aber
man kann
dann.
das Rad nicht zurückdrehen. Ist völlig klar. Und die Zeiten haben sich auch geändert. Ich weiß auch, dass alle Nationen, dass die Talentausbildung bei allen Nationen im Fokus steht. Nur irgendwas scheinen wir falsch zu machen, weil wenn ich nach Frankreich gucke, in die Niederlande. Die haben Talente en masse. Vielleicht sollten wir dann noch ein weiteres Thema dann auch wirklich es nutzen, in der Bundesliga unseren Spielern auch die Spielpraxis zu geben und eben nicht irgendwelche ja, französischen Talente zu scouten, sondern das Vertrauen in unsere Talente haben.
Aber sorry, dann muss ich jetzt einmal blöd nachfragen, wie viele Typen Marc van Bommel gibt es denn aktuell auf der Welt? Nennt mir mal den Marc van Bommel der brasilianischen Nationalmannschaft. Nennt mir mal den
Casemiro
vielleicht noch?
Ja gut, aber dann nennen wir mal noch zwei andere, die bei der WM auf dem Platz standen. Und davon, ich rede jetzt nicht von denen, die letztendlich überhart in die Zweikämpfe gehen, sondern wir reden von Führungsspielern. Und als Führungsspieler bist du nicht derjenige, der zwei, dreimal während des Turniers die Sohle drüber halten
nein,
muss, sondern
nein,
musst du vorangehen.
Nein. Dann habe ich bei den Engländern hätte ich einen Henderson.
Virgil van Dijk.
Van Dijk bei den Holländern. Brozovic ist für mich im Kroaten-Mittelfeld auf jeden Fall so jemand. Also da sind, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war, ach
verdammt nochmal. Ja, aber das hat doch was mit Persönlichkeit zu tun und das kann doch ein Kimmich in der richtigen Verfassung genauso sein. Also das ist ja nicht so, dass wir in Deutschland gar niemand haben.
Aber die Persönlichkeit entwickelt sich halt nicht, wenn du in einem System bist, wo du dich anpassen musst. Das ist
ja,
das
aber
Problem.
Wo war denn Virgil van Dijk? Hat der bei Hinterdupfingen in der F bis zur A-Jugend gespielt? Glaube ich nicht. Ein Henderson kam auch aus diesen U-Mannschaften. Casemiro. Wahrscheinlich auch irgendwo aus einer brasilianischen Top-Mannschaft. Also verstehe ich den Ansatz nicht ganz.
Ich glaube, wir reden da jetzt so ein bisschen auch vielleicht aneinander vorbei. Es geht einfach, glaube ich, mehr so mehr um die Hingabe, um die Leidenschaft, glaube ich, die auch viel bei den, gerade jetzt hier bei den Deutschen verloren geht, oder?
Ja, absolut.
Also ich verstehe jetzt euch beide in dem Sinne einfach nicht, weil im Grunde genommen macht ihr das Gleiche, was im Großteil der Medien passiert ist. Man redet jetzt einfach alles unfassbar schlecht. Ja, natürlich war das kein guter Auftritt oder keine gute Art und Weise, wie die Nationalmannschaft uns repräsentiert hat. Aber trotzdem ist doch nicht alles so schlecht, dass man jetzt alles in Frage stellen muss, oder?
Nein, also das will ich auch auf gar keinen Fall machen, dass jetzt hier alles komplett schlecht geredet wird. Aber es gibt gewisse Ansätze oder gewisse Punkte, wo man mit Sicherheit nicht nur ein bisschen nachjustieren muss. Und das sollte ja in den nächsten Monaten auf jeden Fall schnell angegangen werden. Ne? Da müssen sich
ja, aber dann,
vielleicht
dann
auch die Spieler dann
hinterher. Euer Ansatz ist dann derjenige, dass sich mehr Führungspersönlichkeit in der Mannschaft entwickeln muss. Und am besten auch in den U-Nationalmannschaften oder U-Mannschaften der Bundesliga-Vereine sowas mehr gefördert werden soll. Richtig?
Einmal der eigene Antrieb, Fabi, der fehlt mir einfach bei vielen Spielern. Ich habe zumindest kommt es so vor, du kennst es ja auch, wenn du gegen ausländische Mannschaften spielst von gewissen Nationen, du hast immer das Gefühl, dass sie deutlich, ja, nicht nur die Grundaggressivität, ja doch eigentlich diese Grundaggressivität, wo du den Gegner schon mit einschüchtern kannst und sowas, das fehlt mir einfach ein bisschen auch bei der Nationalmannschaft. Das geht mir ein bisschen verloren. Es geht jetzt nicht nur ums rein Fußballerische. Weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will?
Ja, natürlich weiß ich, worauf ihr hinaus wollt, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung des Problems. Aber deswegen sprechen wir auch miteinander. Man muss nicht immer einer Meinung sein.
Richtig, genau. Aber da es ja beim DFB nicht so gut läuft, kamen ja da gewisse Leute auf eine super Idee und Fabius Wort eine Taskforce gegründet, mal wieder. Wo? Zumindest die Leute, die dazu berufen wurden oder die jetzt die Aufgabe haben, da, ja, wofür sie jetzt letztendlich sein soll, das weiß, glaube ich, noch, ja, wissen die wenigsten so wirklich richtig. Sitzen auf jeden Fall fähige Leute, die in den letzten Jahrzehnten reichlich geleistet haben in ihren Vereinen und für den deutschen Fußball.
Ja, ich möchte nur daran erinnern, dass beim letzten Mal, als es so eine Taskforce gab, ein Kokainskandal dabei rauskam. Also ich hoffe, dass das dieses Mal nicht der Fall ist und ich halte davon einfach absolut gar nichts, weil genügend fähige Leute eigentlich beim DFB auch sind. Vielleicht aus der einen oder anderen Betrachtungsweise vielleicht zu wenig von diesen Leuten. Aber es ist halt einfach nur eine einzige peinliche Außendarstellung, die der DFB abgibt, um es mal so auszudrücken.
Wie so ein Kasperle-Theater, oder?
Ja, und ich meine, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo Sören vorher auch war. Es trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Sympathien wieder mehr zur Nationalmannschaft begeben. Also so geht es mir zumindest. Also für mich ist das ein, darf man das hier so sagen, einziger Affenzirkus, wo ich mittlerweile nur noch mit einem müden Lächeln über die Überschrift rübergehe und der Rest interessiert mich gar nicht mehr.
Ja, die Ziele, die jetzt als erstes, was ich mir so rausgeschrieben hatte, was gewisse Leute so gesagt haben, man will wieder mehr Herzblut reinbringen in die Nationalmannschaft. Man will die Nation wieder hinter die Nationalmannschaft bringen. Da frage ich mich, wo wir jetzt gerade auch drüber gesprochen haben, wie wollen die Herren das anstellen? Wo sind die
Also ich
Hebel,
kann dir
die
sagen,
getätigt werden sollen?
das ist ganz einfach. Lass die wieder um 16 Uhr an dem Samstagnachmittag spielen und halbier die Eintrittspreise für die Nationalmannschaft und schaffst, dass die Jungs auch endlich mal wieder ihr Herz auf dem Platz liegen lassen. Und dann würdest du mit Sicherheit großen Zuspruch finden. Aber alles andere ist für mich Käse. Punkt. Sören, und du gibst mir recht. Richtig?
Ich gebe dir zwangsläufig kurz vor Weihnachten immer recht.
Gut.
Aber ich glaube, der DFB darf auch nicht vergessen, dass er nicht ein Verband für eine Mannschaft ist, sondern der Verband für den deutschen Fußball. Und dass man sich jetzt auch bei allem, ja, Abschneiden bei der Weltmeisterschaft nicht vergessen darf, dass es nicht nur um die Nationalmannschaft geht. Ich glaube, es war eigentlich nicht so schlecht, dass man eine Position schafft, der oder die sich dann wirklich nur um die Nationalmannschaft kümmert. Aber das Hauptanliegen des DFB sollte immer noch darauf liegen, dass es ja um mehrere Vereine geht und nicht nur um eine Nationalmannschaft.
Gut, zu diesen Arbeitskreisen, die jetzt geschlossen worden sind oder zusammengestellt worden sind, war ja zwangsläufig, kam ja dadurch zustande, dass sich der DFB und Oliver Bierhoff nach 18 Jahren mehr oder weniger guter und schlechter Zusammenarbeit getrennt haben. Fabi, am Ende sieht das ja immer besser aus, wenn man sich im beidseitigen Einvernehmen trennt, als wenn man rausgeschmissen wird. Wie ist deine Meinung da?
Ich muss aufpassen, wie ich das formuliere, weil ich wollte jetzt fast gerade sagen, ich habe mich eh 18 Jahre lang gefragt, was er da macht. Nein, er hat mit Sicherheit auch das eine oder andere mit Sicherheit gute gemacht und so fair muss man sein. Ich glaube, viele Dinge in der ganzen Entwicklung rund um den DFB tragen mit Sicherheit auch seine Handschrift, aber ich glaube, es war überfällig beziehungsweise an der Zeit, dass jemand anderer sich in der Position versuchen darf und trotz alledem sollten wir nicht den Fehler machen, undankbar zu sein oder nicht wertzuschätzen, was Oliver Bierhoff für den DFB geleistet hat. Und ich würde es einfach so machen, danke für alles, danke für vieles, aber es ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen.
Sören, du bist ja auch immer ein bisschen auf dem Laufenden. Wie sind deine Eindrücke da?
Ja, ich glaube, die Frage ist natürlich, man hat jetzt den vermeintlichen Neuanfang schon 2018 gemacht beziehungsweise nach Jogi Löw, dann jetzt Bierhoff, aber man hat dann eben doch noch wieder Hansi Flick, der all die ganzen Machenschaften, die dahinter der Kulisse schon kennt. Also es ist eine Struktur, mal verabschiedet sich einer, aber dann kommt auch wieder einer hinzu, der schon alles miterlebt hat. Also einen klaren Schnitt gibt es nicht. Ich glaube, er hat wirklich viel auch geschaffen für den deutschen Fußball. Wenn ich an diese, ja, Riesenakademie da jetzt denke, die in Frankfurt entsteht, man wird sehen, was das bringt für den deutschen Fußball. Er hat vieles angeschoben. Aber klar, irgendwann wird Zeit zu gehen. Und wie die Position besetzt wird, ob sie besetzt wird, ist natürlich dann auch nochmal ein Riesenfragezeichen.
Ja, letztendlich kann man da, glaube ich, Oliver Bierhoff auch vor Oliver Bierhoff den Hut ziehen. Ich hatte gelesen, knapp 150 Angestellte hat er mehr oder weniger unter sich gehabt. Und ja, dass du irgendwann, dass dir das dann ein bisschen vielleicht aus dem Ruder läuft und nicht mehr alles in deinen eigenen Händen hast und nicht mehr für alles die nötige Zeit hast und Ruhe hast, jedem und allem zuzuhören, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, jetzt gewisse Bereiche vielleicht, ja, auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich glaube, bei der Akademie, glaube ich, Leitung sind Per Mertesacker und, was hatte ich gelesen, Manuel Baum, glaube ich, im Gespräch. Ne? Muss man mal abwarten, wie da in den nächsten Wochen die jeweiligen Posten belegt werden. Lass noch mal zurück zur WM. Fabi, drei, vier Teams haben da schon enttäuscht, oder? Wo man sich eigentlich ein bisschen mehr erwartet hätte.
Ja, ich dachte jetzt, wir kommen auf die Überraschungen, aber
Ich
enttäuscht.
lass uns erstmal die Enttäuschung machen. Lass uns erstmal die Enttäuschung. So für dich, wer fällt dir da so außer die Nationalmannschaft, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, noch so ein?
Spanien mit Sicherheit. ist für mich auch einer der Kandidaten, die genannt werden müssen, weil ich auch die Gruppenphase nicht wirklich überzeugend fand. Am Ende vielleicht je nach Auslegungssache auch hochgepokert. Trotzdem dann aber auch verdient gegen Marokko ausgeschieden. War für mich mit Sicherheit auch mit den Deutschen eine der größten Enttäuschungen der WM.
Sollen die Belgier vielleicht noch Ende der goldenen Generation jetzt endgültig?
Ja, absolut. Also wenn man nur den Kader nimmt, also das sind ja Wahnsinnsspieler, aber das ist so, Wahnsinnsspieler, Einzelspieler reichen nicht. Du musst es als Team lösen und das haben sie wieder nicht geschafft.
Ja, dann fußballerisch vielleicht, Louis van Gaal mit den Niederländern. Er ist bis ins Viertelfinale gekommen, aber da war dann auch letztendlich Ende gegen die Argentinier. Fußballerisch, hat er zu Hause reichlich Kritik geerntet für seine Spielweise. Bis dato hatte ihm ja der Erfolg immer recht gegeben. Aus den Niederländern bin ich auch nicht so wirklich schlau geworden. Und dann kannst du gerne, Fabi, jetzt mit den Überraschungen kommen.
Mit den Überraschungen? Hm? Ich glaube, am Ende des Tages, nach dem ersten gespielten Spieltag der WM, würde ich als positive Überraschung definitiv auch, ist kein Geheimnis, Marokko mit Sicherheit auch als Überraschung, trotz alledem, ich will irgendwie versuchen, die Argentinier da auch mit reinzubringen, weil ich glaube, es gab viele Mannschaften, die noch vor den Argentiniern gesehen wurden, und an sich ist es keine wirklich große Überraschung, aber ich fand, wie sie sich dann im Laufe des Turniers entwickelt haben, für mich zumindest positiv überraschend und am Ende zum Weltmeister gekrönt.
Ja, in der Gruppenphase, da konnte man, glaube ich, von ausgehen, dass sie sich da gegen die Polen, Mexiko und Saudi-Arabien, dass sie da als Gruppenerster eigentlich durchgehen. Ne? Das hatte man, glaube ich, so von so unterm Strich haben sich, glaube ich, in der Gruppenphase eigentlich, ja, bis auf in der Gruppe E mit den Deutschen, eigentlich überall schon, ja, die Belgier vielleicht nicht, aber sonst überall die Favoriten durchgesetzt, ne? Was man so vorab in den Tippspielen und so vielleicht an Tipps abgegeben hat. Vielleicht noch ein bisschen hervorzuheben, keine einzige Mannschaft hat es geschafft, alle drei Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, drei oder vier Mannschaften waren es nur, die 7 Punkte geholt haben. Ja, und ist natürlich dann besonders bitter, wenn man gerade im ersten Spiel dann schon unter Zugzwang steht, nachdem man das verloren hat. Also punkten sollte man am Anfang am besten immer. Ja, euer Fazit zur WM, alles in allem, kann man von einer guten WM reden? Wie fandet er die Spiele? Also ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass ab dem Viertelfinale, dass da schon das ein oder andere spannende Spiel bei war. Also ich fand es jetzt keine schlechte WM.
Würde ich mitgehen. Also das gerade K.O.-Phase war wirklich gut. Klar, Gruppenphase bei so einer WM ist teilweise das Niveau nicht so hoch, aber das hat sich stetig gesteigert. Also ich würde auch sagen, dass es absolut eine ordentliche WM war.
Und jetzt dein Wort, Fabi.
Ja, als Deutscher wurde man ja auch natürlich massiv beeinflusst im Vorfeld. Haben wir ja eben auch schon das Thema gehabt. Trotz alledem war es eine gute WM, zumindest in der K.O.-Phase. Unbestritten, war sehr, sehr unterhaltsam. Ob es vom Niveau her, wenn man die Gruppenphase mit einbezieht, wirklich auf dem Level war, wo man dann von der besten WM aller Zeiten spricht, das glaube ich nicht, gehe ich nicht mit. Da hat man, glaube ich, in Summe schon mal Besseres gesehen.
Das hat auch jemand trotzdem gesagt, der keine Ahnung hat, ne?
Ja, gut, man liest ja vieles, aber es war eine gute WM. Allerdings, wenn ihr mich fragt, ich würde beim nächsten Mal tatsächlich wieder im Sommer, nach der Saison, und dann wäre ich mehr glücklich als in der Winter-WM.
Gut, das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren bei den WMs so sein, dass wir da wieder auf Bier und Grillen im Sommer drauf zurückgreifen können.
Also zumindest in 4 Jahren, in 8 Jahren sieht es ja dann wieder anders aus.
Ja, stimmt. Aber in 4 Jahren, Fabi, da ist ja jetzt schon wieder in der Schwebe, wie da die Gruppenphase aufgeteilt wird, ob jetzt doch wieder 4er-Gruppen genommen werden oder ob es doch 3er-Gruppen werden, weil da könnte es ja zu Absprachen kommen. Ne? Von daher lassen wir uns da mal überraschen. Vielleicht kann man sich das ja so als kleinen Schmankerl als Ziel für in 4 Jahren setzen, ob man das vielleicht mit einem großen Urlaub mal verbindet. Wir sind ja alle große USA-Fans, von daher kann man ja dann mal schauen. Ja, und dann lasst uns mal vorausblicken. In ein paar Wochen beginnt die Bundesliga auch schon. Die letzten beiden Spieltage der Hinrunde stehen auf dem Programm. Lasst uns mit dem FC Bayern loslegen. Der hat, glaube ich, durch die WM einiges hätte, glaube ich, besser laufen können. Viele Verletzte, gekrönt mit der Verletzung von Manuel Neuer, Fabi.
Ja, ist natürlich extrem ärgerlich. Also vor allem, wenn man letztendlich auch mit Augen auch oder mit auf die Champions League geht. Ich glaube, da brauchst du einen absoluten Manuel Neuer in Topform, vor allem wenn du gegen Paris ran musst. Offensichtlich ist es höchst dramatisch, was rund um ihn passiert ist. Ich glaube auch vor allem für ihn persönlich eine absolute Katastrophe. Kann nur hoffen, dass er irgendwann in einer gewissen Art und Weise zu alter Form finden kann. Das steht in den Sternen, das muss man jetzt aber, glaube ich, auch mal komplett ausblenden. Es geht vielmehr jetzt für den FC Bayern darum, ja, die bestmögliche Lösung zu finden. Klar, man hat mit Ulreich jemanden, dem man in der ganzen Zeit, in der Nummer zwei war, auch vertrauen konnte. Unabhängig davon, dass vielleicht mal der ein oder andere Fehler dabei war. Trotzdem glaube ich, wenn du nach den allerhöchsten Sternen greifen willst, dann ist Jan Ulrich. Sven Ulreich mit Sicherheit nicht der Torhüter letztendlich, der dir wirklich den Unterschied ausmacht, den du einfach auf Weltklasse-Niveau brauchst.
Ja, ich glaube, du wolltest da schon ein bisschen spoilern, Fabi. Der FC Bayern hat beim VfL Bochum, soweit ich weiß, noch nicht angefragt. Es sind da, glaube ich, die ein oder anderen Namen, die da kursieren. Du bist Manuel, sage ich jetzt auch schon. Nübel, würdest du zum FC Bayern zurückgehen?
Boah,
wenn sie dich schwierig jetzt fragen würden?
Nein.
Würdest in Monaco bleiben?
Ja.
Fabi, was wäre dein Wunschkandidat?
Jan Sommer.
Was man so liest, glaube ich, deutet auch vieles darauf hin. Der Vertrag läuft, glaube ich, aus, ne, vom Alter her. Ob er sich dann als zweiter Torwart auf die Bank setzt oder ob er dann wirklich dann in nächster Zeit die Nummer 1 bleibt, ist halt die Frage, ne?
Ich meine, lass uns das Kind gern beim Namen nennen. Also Ausfallzeit Manuel Neuer, 6-7 Monate mindestens. Und du hast weder auf Vereinsseite noch auch für den Spieler selbst die Garantie, dass alles wieder so wird wie vorher.
Richtig. Geht ins letzte Vertragsjahr dann, ne?
Genau, und als Jan Sommer habe ich die Möglichkeit, wie alt ist Jan Sommer? 33?
Ja.
Ja. Beispielsweise selbst, wenn es nur um einen Vertrag für 1,5 Jahre geht oder 2,5 Jahre, wirklich auf allerhöchstem Niveau eine Garantie, Champions League zu spielen. Du spielst jetzt die K.O.-Phase. Du hast alle Trümpfe in der Hand, um wirklich auch deinen ersten großen Titel auf Vereinsebene zu gewinnen. Mit Sicherheit auch die ganzen Rahmenbedingungen rund um den FC Bayern selbst, glaube ich, kann das schon ein Paket sein, was für den einen oder anderen interessant ist.
Zum fast Karriereende, sage ich jetzt mal, Sören, international erfahren, ist, glaube ich, auch...
Ja, ich weiß nicht, ob das die Strategie der Bayern sein wird. Weil ich glaube, wenn man die Transfers nimmt, die in den letzten Jahren getätigt wurden, hat man ja schon eher die Richtung eingeschlagen, dass man an die Zukunft denkt. Klar, Jan Sommer, 3 Jahre, 4 Jahre maximal. Ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Wenn, glaube ich schon, dass man einen Torhüter nimmt, der ja um die Mitte 20 ist. Ich glaube, dass Nübel diese Chance nicht mehr erhalten wird, die Nummer 1 zu werden bei Bayern. Dafür ist auch viel zu viel passiert, in der Öffentlichkeit auch. Und ich gehe schon davon aus, dass die Bayern da eventuell sogar einen ausländischen Torhüter verpflichten, der im Moment nicht im Fokus steht.
Aber dann muss, ich finde deinen Ansatz ja vollkommen richtig, Sören, aber dann musst du sagen, wenn du jetzt auf eine jüngere Lösung gehst, dann brauchst du Lübel nicht mehr ansatzweise versuchen, nach München irgendwo zu nutzen. Ja.
Absolut.
Weil dann musst du ihn im Sommer verkaufen auf Teufel komm raus, weil dann musst du noch ein bisschen Geld verdienen. Aber du brauchst jetzt keinen jüngeren Torwart verdienen und irgendwann Nübel aus Monaco zurückzuholen.
Stimmt, ja. Also ich glaube, dass Nübel keine Zukunft mehr hat in München. Allein auch, was da in der Öffentlichkeit immer mit einem Hin und Her vom Berater aus, ich glaube, das ist nicht gern gesehen. Da hat sich Nübel auch ein Eigentor geschossen.
Ja, und mit Tapalovic soll es wohl auch nicht so gut laufen. Ne? Ist ja auch ein ziemlich neuer Freund, von daher Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, Benji Pavard, Fabi, wird wahrscheinlich auch seine Zelte in München abbrechen. Da stehen die Zeichen auch auf Trennung. Da deutet alles darauf hin im Sommer.
Zu Recht, für ihn und glaube ich auch für Verein das Beste, wenn man sich im Sommer trennt. Es ist manchmal eben auch so, dass vielleicht Anspruch und Wirklichkeit entweder auf der einen, vielleicht auf beiden Seiten auseinandergehen. Und ich glaube, für ihn wäre es einfach tatsächlich auch das Beste, irgendwo anders letztendlich eine neue Herausforderung zu suchen. Und die Bayern kassieren noch ein bisschen Geld dafür
Ja.
und sind auf der rechten Seite mit Masraoui, glaube ich, gut besetzt. Das heißt, wir brauchen ein Backup. Und ich glaube, im Sommer sollte man sich die Hand geben, danke für alles sagen und dann geht für beide die Reise weiter.
Ja, und glaube ich auch alles Gute gesundheitlich auch wünschen, weil da scheint,
Ja,
glaube ich, auch momentan
absolut.
auch nicht alles so gut zu laufen. Ja, so, kommen wir zum ja, vermeintlichen, ja, zu Nummer zwei in Deutschland, der BVB. Hauptthema momentan. Wurde jetzt auch wieder viel geschrieben und diskutiert. Moukoko soll wohl ein Angebot vorliegen haben oder in Gespräch mit Chelsea sein. Wie seht ihr da die Chancen? Verlängerung, ja, nein?
Also, wenn man als junger Spieler die Chance hat, zum FC Chelsea zu gehen, dann sollte man zum FC Chelsea gehen.
Okay.
Und ich sage, er bleibt zu 101% bei Borussia Dortmund, weil einfach für sich und seine Karriere Borussia Dortmund die richtige Adresse ist. Und das weiß er auch.
Und Chelsea auf jeden Fall noch ein paar Jährchen zu früh kommt, ne?
Ja, und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man unbedingt zu Chelsea gehen muss. Ich glaube, im Konzert der großen Vier in England spielen sie auch nicht mit. Von daher, ich weiß, dass Sören große Sympathien zum FC Chelsea hegt. Sorry, aber so fair muss man sein. Ich glaube, da gibt es im Moment andere Top-Teams in England, die die Nase vorne haben.
Genau. Aber ein Verkaufskandidat, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, da würde, gehe ich davon aus, der BVB wahrscheinlich, auch wenn er sich noch so sehr streckt, keine Chance im kommenden Sommer haben, wird da wahrscheinlich wieder ordentlich Kasse machen. Fabio Jude Bellingham, stehen die Zeichen auch auf Abschied, wird wahrscheinlich die ja, Rückrunde dann noch spielen beim BVB, hat bei der WM auch wieder starke Spiele abgeliefert für sein Alter. Da geht der Weg auch gen England.
als eine Frage des Preises. Grundsätzlich glaube ich auch ab einer bestimmten Summe, dass Dortmund sehr, sehr gut das Geld reinvestieren kann in den Kader. Und ich gehe davon aus, dass man eine faire Lösung finden.
Gut. Wo wir gerade einmal in England sind, sollen vielleicht RB Leipzig wird wahrscheinlich auch im kommenden Sommer jemand nach England
Ja.
verlieren, auch nach
Ja.
Chelsea.
Ja, Nkunku. Ich meine, die Kontakte nach London bzw. nach Leipzig sind kürzer geworden oder werden kürzer. Christoph Wivel soll ja jetzt auch ja, herausfordernde Position bekommen beim FC Chelsea. Da ist ja viel im Umbruch und ich glaube, dass da ja, auf jeden Fall alles fix ist schon. Ich meine, Fabrizio Romano hat es ja auch schon verkündigt, der Transferguru. Also können wir uns da schon sicher sein, dass ein Nkunku in London spielen wird nächste Saison.
Ah ja, gut. Fabi, noch jemand von RB, der sich bei der WM auch wirklich ins Rampenlicht gespielt hat, wussten wir ja schon vorher, hat er ja in der Bundesliga schon oft angedeutet. Guardiol, wie siehst du da die Chancen? Ist für RB wahrscheinlich auch nicht zu halten, oder?
Naja, die Vertragssituation setzt auf jeden Fall voraus, dass richtig viel Geld locker gemacht werden muss, weil am Ende bestimmt die Leistung auch den Preis. Und ich glaube, in dem Fall hat Leipzig alle Trümpfe in der eigenen Hand, oder?
Vertraglich gesehen auf jeden Fall wird halt interessant sein, ab welcher Summe da RB zu Gesprächen bereit ist und ob sie ihn überhaupt gehen lassen wollen. Ne?
Ja, aber ich meine ja damit eigentlich nur, dass sie sich in der Pole Position befinden.
Ja, das auf jeden
In
Fall.
der Art und Weise, dass mit Sicherheit auch Guardiola nach den Leistungen jetzt auch bei der WM, aber auch in der Hinrunde mit Sicherheit einen gewissen Preis aufrufen muss, also derjenige, der ihn haben will. Und bei den Leipzigern, sofern es denn soweit kommt, auch wirklich die Kasse klingelt.
Ja, dann vielleicht noch kurz Bayer Leverkusen, Fabi, auch einer deiner absoluten Lieblingsspieler. Er ist wieder zurück auf dem Trainingsplatz und hat auch am Wochenende seinen ersten 45-Minuten-Einsatz gehabt, direkt mit Tor gekrönt. Das Spiel der Werkself im Offensivbereich, Rudi Völler hat schon geschwärmt, sofort wie ein ganz anderes. Ja, der Hoffnungsträger für die Rückrunde ist zurück, Florian Wirtz.
Ja, nicht nur für die Leverkusen, sondern auch für die Nationalmannschaft auf Dauer
Stimmt, die
gesehen.
haben wir ja auch noch. Stimmt.
Ja, also beide Daumen gedrückt, dass der junge Kerl wirklich wieder ans alte Niveau kommt, viel dazulernt, eine hoffentlich verletzungsfreie Rückrunde spielt und langsam zu alter Form findet. Und ich kann nur eins sagen, jeder, der ihn bisher spielen sehen, gesehen hat, der kann nur davon sprechen, dass es eine absolute Bereicherung für Leverkusen, aber auch für die Bundesliga und vor allem auch für die Nationalmannschaft ist.
Ja, so ein kurz noch vielleicht ein Update zum VfL Bochum. Da liest man momentan nicht so viel. Ich glaube, ein Sechser und ein Innenverteidiger sind es auf der Suche.
Ja, absolut. Also im Moment ist es noch relativ ruhig an der Kastropper, aber du hast es richtig gesagt. Also Thomas Letsch will noch unbedingt einen zweikampfstarken Sechser haben, der auch eine gewisse Körpergröße hat. Innenverteidiger wird auch gesucht. Das Thema Maxim Leitsch hat sich wohl doch zerschlagen. Mainz baut doch auf ihn, beziehungsweise hofft, dass er wieder in die Spur kommt. War ja lange auch raus mit sehr mentalen Problemen. Das braucht ja auch wirklich Zeit, so ein Thema. Und aber er wird Stand jetzt in Mainz bleiben. Das heißt also, dass man da die Suche noch ein bisschen erweitern muss.
Und dass das Alter nicht ausschlaggebend für Vertragsverlängerungen ist oder Kündigungen, zeigt, glaube ich, auch Lucia. Da soll der Vertrag, glaube ich, mit 38 jetzt auch wohl nochmal verlängert werden, ne? Um ein weiteres Jahr eventuell.
Ja.
Ja. Ja, und dann haben wir das spannendste Team noch, wo sich am meisten jetzt getan hat zwischen der WM. Der VfB Stuttgart hat nicht nur seinen sportlichen Leiter Sven Mislintat entlassen, da ist man nicht übereingekommen über ein neues Vertragsangebot. Bis, ich glaube, 2025 wurde angeboten. Allerdings, Fabi, wurde die Klausel gestrichen, bei allen sportlichen Entscheidungen das letzte Wort zu haben. Das ist schon eine interessante Klausel gewesen, ne?
Ja, also ich habe eben, als du VfB Stuttgart gesagt hast, jeder, der unseren Podcast hört, der weiß, dass ich wirklich den Verein sehr, sehr gern mag. Aber ich habe eben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich glaube, wie hat es Sören genannt? Das Anfang oder der Anfang vom Ende, kann das sein?
Ja, stimmt.
Also die ganzen Personalentscheidungen, die da getroffen worden sind, ob das wirklich so eine gute Idee war, dieses Konsortium im Hintergrund, wer da mittlerweile alles mit dabei ist, ob das auch so klug und im Sinne des Vereins war, wage ich schwer zu bezweifeln. Ich kann wirklich nur dem VfB alles Gute wünschen für die Rückrunde. Aber ich glaube, mit den Personalentscheidungen hat man sich ins eigene Fleisch geschnitten. Und das, glaube ich, wird der große Verlierer der Rückrunde sein.
Sagst du jetzt, legst du dich fest?
Ja, und lieben gern würde ich mich dafür wieder wie beim letzten Mal bei Wimmer entschuldigen bei den VfB-Fans. Aber es war wirklich sehr, sehr unglücklich, muss man wirklich sagen, auch in der Außendarstellung.
Ja, und der VfB, der Sören hat es ja gesagt, Anfang vom Ende, hat auch einen neuen Trainer, ein alter Bekannter im Schwabenländle. Bruno Labbadia war ja da schon mal von 2010 bis 2013. Was gibt es da zu lachen?
Ja, ich bin gespannt, was jetzt von Sören kommt.
Er hat da ja den VfB schon vom Abstieg gerettet und dann auch im Folgejahr in die Europa League geführt, Pokalfinale. Ist kein Unbekannter in der Liga, kann mit solchen Situationen gut umgehen als Feuerwehrmann, bringt die Mannschaften auf jeden Fall auf Vordermann, hat da jetzt auch in den ersten Wochen schon bei dem einen oder anderen Profi für Kopfschütteln gesorgt, bezüglich frühes Aufstehen zu Trainingseinheiten. So, und deine Meinung, Bruno Labbadia?
Ja, Katastrophe. Ich glaube, da sind viele VfB-Fans meiner Meinung. Ich meine, ich habe in den letzten Wochen oder auch generell verfolge ich sehr intensiv die VfB-Community auf Twitter oder auch Kollegen von Vertikalpass, die da auch eine ganz klare Meinung haben. Ich meine, du hast einfach mit Sven Mislintat einen, wenn nicht den besten Sportdirektor der Bundesliga, der unglaublich viele gute Spieler zum VfB geholt hat, der den VfB ja auch in eine andere Richtung manövriert hat. Es war ja schwer genug. Und im Endeffekt kommst du nach der Winterpause raus und dein Trainer heißt Bruno Labbadia. Du verlässt dich auf Alex Werle, Sami Khedira. Ich weiß nicht, warum es mittlerweile jetzt wieder der Trend ist beim VfB, einfach nur die Namen auf irgendeine Position zu setzen anstatt Qualität. Ich weiß es nicht und ich glaube auch, dass du ein Riesenproblem haben wirst. Borna Sosa soll ja womöglich schon im Winter, also quasi jetzt verkauft werden, um Geld zu machen. Es ist wirklich düster. Also ich bin da auch Fabis Meinung. Ich habe auch ein paar Sympathien für den VfB, aber es sieht alles dann raus, als wenn es wieder ein Rückschritt in die alten Zeiten sind und das ist sehr, sehr schade.
Okay, dann stehe ich jetzt mit meiner Meinung mal ganz alleine da, aber das ist gar nicht schlimm. Also ich traue Bruno Labbadia mit dem VfB da schon den Turnaround zu. Also die Ansätze, die er jetzt wählt, sind, glaube ich, jetzt nicht die verkehrtesten, dass die
sind das. Warte, jetzt muss ich was fragen. Wenn Klinsmann die Buddhas nach München gebracht hat, Bruno Labbadia bringt die Solarien nach Stuttgart.
Du, also was denn, also der schöne Bruno, wie er so schön in Bundesliga-Kreisen genannt wird, ne?
Also, versteckt die Spielerfrau.
Ja, richtig, genau. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also ich glaube, Bruno Labbadia hat die Erfahrung, hat, wie schon gesagt, bei dem einen oder anderen Verein da schon seinen Stempel aufdrücken können, gerade in solchen Situationen, wenn es um den Abstiegskampf geht. Er weiß, wo er ansetzen muss. Wir haben es gerade angesprochen, hat jetzt erstmal die frühen Trainingszeiten.
7 Uhr aufstehen, ist der beste Ansatz. Ja.
Nein, aber wo es beim VfB hapert, das ist ja auch hinlänglich bekannt. Das war ja bei Materazzo auch schon öfters im Gespräch, dass die Mannschaft ziemlich bequemlich ist, hat die viertschlechtesten Werte bezüglich der Laufleistung auf dem Platz. Und das Fitnesslevel von der Mannschaft ist jetzt auch längst nicht da, wo es eigentlich sein sollte für eine Mannschaft, die vielleicht nicht über den fußballerischen Ansatz kommt, sondern eigentlich mehr über Kampf- und Laufbereitschaft kommen sollte. Ja, Trainingslager war ursprünglich, glaube ich, auf 7 Tage in Marbella angesetzt, wurde jetzt auch mal auf 11 Tage verlängert. Also fit wird der VfB auf jeden Fall in die Rückrunde starten. Und wenn es dann noch klappt, wieder mehr oder weniger eine Gemeinschaft auf den Platz zu bringen, wo dann auch alle das Gleiche machen und nicht jeder so auftritt, wie er will, kann ich mir schon vorstellen, dass Bruno Labbadia da die ein oder anderen Punkte holen wird. Vielleicht noch positiv auch noch die Vertragsgespräche mit Silas stehen auch kurz vor Abschluss.
Ja. Mal eine Frage noch und da würde mich wirklich die Meinung von euch beiden interessieren und vor allem natürlich auch von den VfB-Anhängern, die uns hören. Aber warum gibst du so einem Trainer dann direkt einen Vertrag bis zum 30.06.25?
Bis 25, okay.
Und nur zur Erinnerung, das Jahr 22 ist noch nicht vorbei und die finanzielle Lage beim VfB ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass der ganze Verein auf Rosen gebettet ist. Ich verstehe es einfach nicht. Dann gibt dem von mir aus einen Vertrag über 1,5 Jahre, aber ein Vertrag bis 25.
Oh, der VfB hat Ambitionen, hör mal. Nein.
Ja,
aber Bruno Labbadia kennt, glaube ich, ist auch nicht ganz frisch im Bundesliga-Geschäft. Der weiß, wie es da läuft. Der hat mit Sicherheit auch den Hintergedanken, es kann vielleicht auch schief gehen, aber dann habe ich immer noch ein Jährchen, wo ich dann schön zu Hause auf der Couch liege und mir dann noch schön die Gehälter jeden Monat bezahlt kriege.
Ja, nicht nur eins, sind ja im Zweifel, wenn es schief geht, über 2 Jahre.
Also man scheint dann ja auch schon zumindest, klar will man in der ersten Liga bleiben, aber wenn man so einen Vertrag abschließt, dann geht man ja auch davon aus, dass man so einen Trainer mit in die zweite Liga geht, ne? Also, ich bin mal gespannt. Naja,
mach du mal bei deiner Pro-Liste weiter und lies sie mal weiter runter. Vielleicht kommt ja irgendwas, was uns aufschließt.
Also, ich kann jetzt versprechen, ich werde mich bemühen oder möglichst viel Positives über den VfB Stuttgart bei jedem Spiel jetzt ab den, ab Spieltag 16 haben wir, glaube ich, dann im Januar, der dann fortführt. Mhm. Ja, ich drücke dem VfB auf jeden Fall die Daumen. Ich habe großes Vertrauen in Bruno Labbadia. Man hat nicht viel Gutes oder nicht oft Gutes über ihn gehört, aber so erste halbe Jahr hat er eigentlich jede Mannschaft immer auf Vordermann gebracht. Ich bin echt mal gespannt. Ich meine, müsste man Carsten mal fragen, in Leverkusen war er doch, glaube ich, auch mal, ne? Helf mir mal. Leverkusen war er, glaube ich, beim HSV war er. Deswegen, magst du mal schauen.
Stuttgart zuvor.
Stuttgart zuvor noch.
Wie ging es weiter? Und dann hatte er Wolfsburg und irgendwann hatte er auch, glaube ich, mal einen Break drin von 1-2 Jahren, glaube ich, oder?
Das kann durchaus sein.
Ja, klar, in der ersten oder nach der ersten Amtszeit beim HSV. Nee, da ging es, nach der zweiten HSV-Zeit hatte er mal fast 1,5 Jahre sozusagen keinen Trainerposten inne und wurde dann vom VfL Wolfsburg verpflichtet.
Ah ja, okay.
Und dann ging es weiter zur Hertha.
Hertha war auch noch, stimmt, genau. Also, schauen wir mal, was Bruno Labbadia auf die Beine stellt beim VfB Stuttgart. Wen haben wir noch? Verkaufskandidaten noch vielleicht bei Borussia Mönchengladbach, Fabi? Meinst du, da tut sich jetzt was, um noch ein bisschen finanziellen Spielraum zu schaffen? Sprich Thüram eventuell noch? Oder Tendenz eher?
Die Frage ist, wer letztendlich auch die Mittel aufbringen kann, beziehungsweise ist Kompromissbereitschaft von Seiten der Gladbacher vorhanden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich Borussia Mönchengladbach wäre, ich würde ihn trotz Vertragslaufzeit behalten, weil er einfach auch
viel zu wichtig
für ein bestimmtes Niveau in der Truppe sorgt. Und hat man jetzt auch bei der WM gesehen, gestern zum Beispiel. Ich fand, er ist mit Sicherheit einer der Top-Spieler, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. Würden wettbieten werden.
Ja, gehe ich auch davon aus. So, letzter Punkt noch diesmal noch für bei den Spielern. Kamada, Sören, ploppt jetzt die Woche auf, soll wohl ganz groß beim BVB im Schaufenster stehen.
Also ich weiß nicht, der BVB hat durchaus ist ja die Strategie auch vom BVB, die Konkurrenten kaputt zu kaufen. Also ich glaube schon, dass das durchaus Sinn macht. Also gerade in dem System von Edin Terzic, ein Kreativspieler, als Backup von Julian Brandt, kann ich mir das durchaus vorstellen.
Fabi, du traust wahrscheinlich Kamada mehr zu als dem BVB.
Um ehrlich zu sein, ist er, glaube ich, in Frankfurt ziemlich gut aufgehoben.
Das sind doch schöne Worte. Das wollte ich hören, denke ich auch. Ja, dann haben wir die Bundesliga, was so transfermäßig und Gerüchte angeht, eigentlich auch soweit abgehakt. Dann sind wir mit unserer Weihnachtsfolge eigentlich soweit durch. Jetzt stehen besinnliche Tage auf dem Programm. Fabi, was steht bei dir so an? Viel Familie und...
Viel Essen und viel Trinken.
Viel Essen und Trinken. Wie schaut euer Sportprogramm zwischen den Tagen aus? Wir haben ja Glück, die Premier League legt ja den schönen Boxing Day ein. Sören, noch irgendwas anderes oder meine Auszeit?
Nein, Basketball. Ich meine, der Winter ist ja eigentlich wirklich auch die Sportart für Hallensport. Und von daher ab vor den Fernseher mit einem vollen Bauch und ja, die freien Tage genießen.
Und gut gehen lassen. Fabi, für dich Dart auch ein Thema oder Dart eher nicht? Elli Pelli.
Oh, nicht mehr so, um ehrlich zu sein. Im Moment natürlich Football läuft natürlich am Wochenende immer. Und selbstverständlich unser Hobby Eishockey.
Ja, stimmt.
Wo ich heute sagen muss, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, ob die Frage kommt, ob ich mit einem Messi-Trikot die Aufzeichnung mache. Und nachdem die Frage nicht kommt, löse ich selber auf. Nein, ich sitze heute mit einem DEG-Fan-T-Shirt bei der Aufzeichnung nach 4 Siegen in Folge.
Okay. Aber das Messi-Trikot ist schon bestellt?
Nein.
Nein. Ja, gut, okay. Das Einzige, was unser Vater, glaube ich, noch guckt, Sören, ist Skispringen, ist, glaube ich, auch wieder angesagt. Aber ja, ihr seht, ihr habt genug Möglichkeiten, wenn mal der Ball nicht rollt, auf andere Sportarten auszuweichen. Bleibt von unserer Seite, glaube ich, nur zu sagen, eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund, habt einen guten Übergang. Ja, genießt die Zeit mit eurer Familie, so gut es geht. Hinterher ist, glaube ich, jeder wieder froh, wenn dann auch wieder alle weg sind und ja, sich verziehen. Die bucklige Verwandtschaft und ja, dann hören wir uns, glaube ich, machen wir vor dem Start der Bundesliga-Saison vielleicht nochmal eine kleine kurze Folge. Mal gucken, was
nächstes Jahr hören wir uns wieder.
Im nächsten Jahr hören wir uns wieder, genau, Fabi. Bleibt von meiner Seite nur zu sagen, vielen Dank für die treuen Zuhörer. Die Zahlen steigen und steigen. Über den einen oder anderen Stern bei Spotify und iTunes, über die eine oder andere Bewertung würden wir uns natürlich auch weiterhin freuen. Sören, hast, glaube ich, noch einen kleinen Aufruf bezüglich Bewerbung. War, glaube ich, noch was, ne?
Ja, ich meine, ihr kennt das Spiel ja. Also wir sind ja immer offen für Meinungen, egal welcher Verein, Analysen vom Wochenende. Also auf Instagram einfach anschreiben, wir melden uns und ich meine, wir sind ja nicht nur ein elitärer Kreis, sondern wir sind offen für jeden und von daher freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch meldet.
Genau, und zum Abschluss, die letzten Worte in dieser Folge, in diesem Jahr kommen heute aus Meerbusch, Fabi.
Ich kann einfach nur sagen, danke, dass ihr uns ein Jahr lang zugehört habt. Tobi, du meintest es ja gerade eben schon, die Zahlen steigen und steigen, manchmal frage ich mich, warum. Trotz alledem können wir, glaube ich, oder kann ich für uns alle sprechen. Uns macht es nach wie vor riesig Spaß. Nehmt uns auch nicht immer das ein oder andere zu übel. Wir sprechen nur aus der Perspektive eines Fans. Und von daher, wir freuen uns auf hoffentlich viele, viele Zuhörer in 23 und wünschen von Herzen frohe Festtage. Rutscht gut ins neue Jahr und danke fürs Zuhören.
Bis dahin, Leute. Macht's gut. Wir hören uns im neuen Jahr.
Tschüss.
Tschö.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sven. Bis zum nächsten Mal.